Um mal ganz hoch zu greifen, also ich habe schon die Idee, dass KI ein maßgeblicher Treiber sein kann, um Nachhaltigkeit so von so einem Öko-Fuzzi-Dasein hin zu einem wirklichen Performance-Treiber für Unternehmen machen zu können. Dass Nachhaltigkeitsperformance ein Proxy sein wird für Geschäftsresilienz. Und zwar, je mehr ich in der Lage bin, KI zu nutzen, um saubere Daten zu erstellen, mit diesen Daten Entscheidungsprozesse vorzubereiten oder nachher auch darlegen zu können, was heißt denn jetzt für mich der Move in eine gewisse Produktionssparte oder eine gewisse Änderung in meiner Effizienz, in meiner Nachhaltigkeit, und was hat das damit zu tun, wie wir uns als Geschäft entwickeln können?
Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast.
Herzlich willkommen zu Prompt zum Erfolg, der KI-Podcast für Trailblazer und Unternehmen, die KI in der Praxis nutzen wollen. Heute bei mir zu Gast Steffen Müller. Herzlich willkommen.
Hi Patrick, grüß dich.
Hi Steffen. Steffen, wir stellen die Gäste auf eine etwas andere Weise vor hier im Podcast. Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuschauerinnen zu Anfang mal wissen, wer du bist und was du machst, haben wir kurz einen Lebenslauf für dich zusammengefasst und den von einer KI sprechen lassen. Und das hören wir uns jetzt mal gemeinsam an.
Heute bei uns zu Gast ein Mann, dessen Umfeld ihn nachhaltig prägte, von klein auf von Wald umgeben, entwickelte Steffen Müller früh ein tiefes Bewusstsein für die Natur. Angesichts von Umweltkrisen wie dem Waldsterben fragte er sich schon als Kind, wie er den Wald schützen könne. Die Antwort seiner Eltern: Geh in die Politik und werde Umweltminister. Ganz so kam es nicht, aber fast. Heute ist Steffen Global Director of Sustainability Technology and Customer Advisory bei Salesforce. Als Head of EMEA treibt er die Nachhaltigkeitsstrategie von Salesforce voran, stets inspiriert von den Worten seines Großvaters: Von nichts kommt nichts.
Ja, Steffen, starke Entwicklung.
Wow.
Wolltest du wirklich anfangs in die Politik gehen?
Ist so. Also die Geschichte ist tatsächlich so. Bin ja 83, also aufgewachsen so in den 80er, 90ern. Und auf dem platten Land in Niedersachsen, da gab es halt einen Fußballplatz und Wald. So. Und da bin ich tatsächlich selber immer gewesen mit meinen Freunden. Und dann kam in den 80ern, 90ern so gut dieses große Bewusstsein, Waldsterben auf, saurer Regen, Tschernobyl ist dann passiert, also es war sehr, sehr präsent so, und mich hat das tatsächlich als Stöpkes ziemlich angefasst und dachte, was passiert denn, wenn dieser Wald, in dem ich irgendwie jeden Tag spiele, weg ist. So, und das war eine sehr starke Emotion damals. Da bin ich zu meinen Eltern hin und die meinten, ja, dann wenn du was entscheiden willst, dann musst du in die Politik gehen.
Okay.
Cool, was denn? Umweltminister musst du werden. Alles klar. Aber tatsächlich habe ich dann 20 Jahre später einen Abschluss gemacht in politische Ökonomie, Umweltökonomik, habe für eine Biodiversitäts-NGO gearbeitet. Also da war schon ein bisschen Prägung da, ja.
Okay, und wann hat sich das für dich entschieden, dass Politik nicht so der richtige Pfad ist?
Ich habe in der Uni-Zeit sehr viel auch als Journalist gearbeitet, so für Regionalblätter, und dann viel Berührung gehabt mit Politik, Landespolitik, Lokalpolitik, und habe dann für mich festgestellt, ich wäre gerne in einer Position, wo ich weniger über Absichten sprechen muss und auch weniger im Journalismus, weniger über das, was schon passiert ist, sondern viel stärker in einem Driving Seat sein kann und beeinflussen kann, was passiert. Und das war dann für mich dann ein Schritt, der große Schritt in die Wirtschaft, den ich vorher tatsächlich gar nicht so auf dem Plan hatte.
Ja, und dann hast du bei Salesforce ja ganz gut die Kurve gekriegt, in diesen Sustainability-Bereich reinzukommen. Du bist jetzt bei uns Experte rund um das Thema Sustainability. Erzähl doch mal, wie sieht es denn gerade rund um das Thema Nachhaltigkeit wirklich aus? Man hört natürlich viel, Sustainability ist für mich auch so ein Hype-Thema. Klar haben wir jetzt auch ein paar gesetzliche Grundlagen, die das Ganze mal ein bisschen konkreter machen. Aber welche Rolle spielen hier aus deiner Sicht die Unternehmen?
Ja, gute Frage. Mit der Antwort darauf bin ich jetzt nicht so der gern gesehene Partygast. Ja,
ich will. Real Talk. Also
Real Talk. Real Talk ist gut.
Wir legen dir nichts in den Mund.
Lass mich das so beantworten, also mit einem Bild. Stell dir vor, du hast ein Dashboard. Und das Dashboard ist die Gesundheit der Erde oder des Planeten, auf dem wir sind. Das Dashboard hat 9 KPIs. Die können gelb, rot und grün sein. Grün heißt, hey, alles super, die Systeme, die um uns herum sind, auf denen wir alle aufbauen, menschlich, aber dann auch eben unsere Unternehmen, die können sich selbst regenerieren, alles passt. Rot heißt, wir machen im System mehr kaputt, als ich selber regenerieren kann und reparieren kann. Und zweites Bild in der Klammer, wenn du in diesem roten Bereich bist, ist es, wenn du ein Auto fährst, was komplett überdreht in der Drehzahl. So, du kannst eine gewisse Zeit lang fahren, du weißt aber, irgendwann passiert was. Dann stirbt der Motor und ich bleib stehen. So, das ist, wenn wir im roten Bereich sind bei den KPIs. Und wie gesagt, von diesen KPIs haben wir 9 global. Das sind diese sogenannten planetaren Grenzen. Also das sind quasi maßgebliche Systeme. Von den 9 sind 6 im roten Bereich. Und das seit einer ganzen Weile schon. Da okay. reden wir über Erderwärmung, da reden wir über Biodiversitätsverlust, wir reden über Wasser und dergleichen mehr. Und das kann man sich die Frage stellen, ja schön, alles abstrakt so, was hat das mit mir zu tun, das Unternehmen? Ein Hype-Thema, so, es geht auch vorbei. So, meine Gegenthese ist, geht das richtig los. So, die EZB hat vor 2 Jahren eine ganz spannende Studie rausgegeben. Sie haben sich angeguckt, wie ist eigentlich der Zusammenhang zwischen den 4,2 Millionen Unternehmen, die wir haben in der EU, und Natur. Also Dienstleistung oder Ökosystemleistung, die aus der Natur kommt. Wasser, Erosionskontrolle, Photosynthese, Bestäubung, so all das, was wir als Unternehmen in irgendeiner Art und Weise nutzen, für das wir nichts bezahlen. Da hat die EZB herausgefunden, dass 75% aller Kredite, die diese 4,2 Millionen Unternehmen nehmen, dabei Unternehmen liegen, die mindestens von einer Naturleistung eklatant abhängig sind. Wenn du jetzt rückwärts rechnest und sagst, Erderwärmung geht weiter, Biodiversitätsverlust geht weiter, Böden trocknen aus, wir haben nicht mehr so viel Wasser, ein Problem für Rechenzentren. Ja? Wenn ich jetzt ein IT-Unternehmen bin, habe ich damit ein großes Problem, weil ich vielleicht nicht mehr so produzieren kann, selbst wenn ich Dienstleistungen produziere, wie ich das könnte. Ich bin weniger produktiv, heißt, ich kann vielleicht finanzielle Verbindungen, die ich habe, nicht mehr so ablösen. Ich bin Kreditrisiko für die Bank. Wenn das bei mehreren Banken gleichzeitig passiert, habe ich eine Instabilität im ganzen Finanzsystem.
Ja.
So, und das ist schon ein großes Thema.
Ja, und ich meine, Energie spielt ja auch mit da rein. Wie wird Energie erzeugt? Und bei unserem Lieblingsthema KI, wo wir auch gleich nochmal näher drauf eingehen, geht es natürlich auch viel um KI, weil diese, viel um Energie im Bezug auf KI, weil diese KI-Modelle natürlich einen extremen Energiebedarf haben. Ich habe das im Podcast noch von Lex Friedman gehört. Da gab es eine lange Diskussion über das Thema, wer wird denn in Zukunft führend sein? Und die steile These war, das werden die Länder sein, die keine Energieprobleme haben. Mhm. Und USA hat da vielleicht im Moment noch eine Führungsstellung. Aber das wird vielleicht zukünftig nicht mehr so sein. Und das hat natürlich im Hinblick auf Sustainability, wie wird die Energie erzeugt, ja, wo kommt der Strom eigentlich her, wie nachhaltig ist das und wie wird es gerechnet, spielt da, glaube ich, noch eine extreme Rolle und zukünftig noch umso mehr. Welche Chancen siehst du denn beim Thema Nachhaltigkeit und welche Herausforderungen gibt es, um Unternehmen von Sustainability zu begeistern, also sie wirklich zu begeistern, ihnen jetzt nicht zu sagen, pass auf, hier gibt es ein Gesetz und du musst nachweisen und dieses, ne, Greenwashing, wie man ja auch so schön sagt, sondern dass sie es wirklich leben.
Du hast die Brücke schon perfekt gebaut. Also dieses Bewusstsein zu wecken, warum, also A, was heißt Nachhaltigkeit für mich als Unternehmen und B, wie essentiell es ist, nicht nur irgendwelche Berichte rauszuhauen, sondern zu sagen, wie essentiell ist es für meine nachhaltige Unternehmensstrategie. Also nicht nur Nachhaltigkeitsstrategie, sondern nachhaltige Unternehmensstrategie. Wie zum Beispiel Zugang zu sauberer Energie, Zugang auch zu einer Idee, wie gehe ich effizient mit dieser Energie um, was mache ich mit dieser Energie und viele, viele andere Sachen, die da ja noch dranhängen. So. Und da gibt es schon, wenn wir noch ein bisschen rauszoomen, schon ein bisschen Anlass zur Sorge auf der einen Seite, also so Nachhaltigkeitsberichterstattungspflichten, klingt jetzt mal ein bisschen sperrig so, die haben aber auch eine ganze Menge positiven Wandel induziert, möchte ich mal sagen. Dass sich Unternehmen, die so vorher gar nicht so auf das Nachhaltigkeitsthema eingezahlt haben, was Quantifizierung angeht, also normativ ja, aber wie belege ich denn das? Was heißt denn Nachhaltigkeit in Zahlen für mich? Wie kann ich denn eine Performance-Messung dagegen machen? Wie kann ich denn rausfinden, was die richtigen Maßnahmen sind? Das hat erst so ein bisschen stattgefunden in der Masse, nachdem die ersten Regularien da waren.
Mhm.
Die werden jetzt auf Europaebene mit politischem Wind aufgeweicht. So, da bewegen wir uns hin. Das ist für mich ein bisschen schade und Anlass zur Sorge, weil diese Regularien schon noch eine Errungenschaft waren. Weil die genau zum Beispiel auf diese neuen KPIs einzahlen, über die ich gesprochen habe. Ne? Und erzeugen, dass Unternehmen sich damit auseinandersetzen. Es gibt allerdings auch was Cooles, was ich vor allem jetzt in meiner Arbeit hier mit vielen, vielen tollen Kunden, muss ich sagen, erleben darf. Anlass zur Zuversicht ist, dass viele Unternehmen sich trotzdem weiter damit beschäftigen, auch in der Tiefe damit beschäftigen, aus einer ökologischen Sicht, aus einer finanziellen Sicht, aus einer technologischen Sicht, weil die sagen, egal ob nachher ein Report rauspurzeln muss, für mich ist es essentiell, die richtigen Entscheidungen zu treffen in Investitionen, wie baue ich meine Lieferkette resilient auf. Ne, so all diese Dinge, die maßgeblich nachher sind für den Erfolg.
Ja, ich sehe natürlich, dass einige Unternehmen das auch vollumfänglich angehen, aber ich bin dann eher so verhalten begeistert, wenn ich dann sehe, ja, ich kann natürlich auch als Privatperson meinen Beitrag dazu leisten, dann kann ich bei DHL halt sagen, irgendwie, ich zahle jetzt nochmal 2 Euro mehr, damit das Paket grün transferiert ist. Bei der Deutschen Bahn, bei Lufthansa kann ich das jetzt auch mittlerweile bei der Buchung machen, dass ich sage, okay, ich zahle es nochmal auf mein Ticket drauf. Nee, bei Lufthansa glaube ich, Deutsche Bahn ist ja schon komplett grün. Ja. So wurde mir das zumindest suggeriert. Weiß ich nicht. Du weißt, was ich meine, ja?
Genau,
also ich zahle jetzt als Privatperson nochmal drauf. Ich bin ja auch schon seit zig Jahren Elektrofahrer und verkaufe jedes Jahr meine CO2-Zertifikate an diejenigen, die noch mit herkömmlichen Motoren fahren. Also da gibt es zig Sachen. Aber es kommt natürlich auch der Verdacht auf, das ist ja mehr oder weniger Mathematik, aber im Grunde ändert sich nicht. Es wird von rechts nach links geschoben. Wie kann man denn feststellen, ob Unternehmen das wirklich... Also es gibt ein Gesetz, ja, und es gibt eine Nachweispflicht. Inwieweit wird die denn wirklich kontrolliert und inwieweit gibt es aus deiner Sicht überhaupt die Möglichkeit, das wirklich zu kontrollieren, also es nachzuvollziehen?
Ist gar keine triviale Frage. Also vielleicht zum ersten Teil interessiert es jemanden, was da berichtet wird. Und da kann ich aus dem Gespräch mit einer großen deutschen Bank berichten, vor 2 Wochen her ungefähr. Die haben mir genau gesagt, uns interessiert es sehr, was da rausgekommen ist als Bank. Das komme ich wieder zu diesem EZB-Teil zurück.
Ja.
Uns interessiert es sehr, weil wir nämlich genau wissen wollen, was haben wir denn für ein Kreditrisiko in unserem Portfolio.
Klar,
und,
das ist nachvollziehbar.
Genau, und die haben nämlich genau das gesagt, ihr müsst uns das beweisen. Ja, wir glauben euch das nicht einfach nur, weil ihr einen Poster an der Wand habt, wo was grün ist und wo Nachhaltigkeit draufsteht. Das glauben wir euch nicht. Ihr müsst uns das beweisen mit Zahlen, Daten, Fakten. Und also das ist so ein Triebfeder. Und die nächste ist, bei den Unternehmen, denen ich wirklich abnehme, dass sie da sehr viel Anstrengung reinsetzen, wo ich auch in meinem Job sehe, dass sie da viel Anstrengung reinsetzen, da ist eine große... Das klingt ein bisschen weich, aber es ist eine große Nähe da zu sagen, ich möchte dieses Unternehmen nicht nur resilient machen, Nachhaltigkeit ist wichtig dafür, sondern ich möchte auch das Unternehmen so hinterlassen, wie ich es meinen Kindern, meinen Enkelkindern übergeben wollen würde.
Ja,
da ist eine Menge persönlicher Buy-in drin, es ist persönlich. So. Und das siehst du auch vor allem bei Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, wo ein ganz anderes, will es nicht in Verhältnis setzen, aber da ist einfach sehr viel persönliche Motivation da.
Mhm.
Und das ist wiederum dann für uns eigentlich auch der perfekte Zeitpunkt, wo wir dann auch als Partner reinkommen können bei Salesforce und zu sagen, hey, ist doch spitze. Dann, du musst mit so viel Number Crunching und Daten hin und her schieben und Berichtswesen und so weiter, musst du dich befassen. Wäre doch klasse, wenn du das ein bisschen weniger machen müsstest so und diese Zeit nehmen kannst, um in Dinge rein zu investieren, die eigentlich viel relevanter für dich sind. Genau solche Maßnahmen aufzusetzen, dekarbonisieren, naturpositiv zu werden. Was heißt das für mich? Change Management zu machen intern, meine ganzen Stakeholder mitzunehmen in den unterschiedlichsten Bereichen. Das ist eine harte Arbeit. So.
Und wo beobachtest du das eher? Bei den eigenergeführten Unternehmen oder auch bei großen Konzernen?
Bei beiden tatsächlich. Also bei inhabergeführten Unternehmen auch, aber auch bei Konzernen, wo dann Menschen genau in diesen Bereichen sitzen, interessant, jung ab alt, völlig egal. Das sind Leute, die sind schon mehrere Jahre dabei. Viele Leute, die auch eher was anderes gemacht haben, die auch im Finanzbereich waren und gesagt haben, ich möchte jetzt was machen, was für mich ein bisschen mehr Sinn ergibt, so. Und immer nur perfekte Balance Sheets auszuspucken, was unsere finanzielle Performance angeht, ist nett, so. Aber die Definition von Erfolg und Performance, die ist eine andere jetzt für mich. So, ne? Und das sehe ich. Und dann natürlich die Menschen, die jetzt auch von der Uni kommen, die Young Professionals, so, die haben eine ganz andere, so nehme ich das wahr, eine ganz andere Wahrnehmung und Erkenntnis, was da wirklich wichtig ist.
Na, jetzt haben wir ja, wenn wir mal zur KI rüberschwenken, haben wir natürlich auch ein gewisses Konfliktpotenzial. Ne? Jeder weiß, dass KI-Inhalte natürlich der Produktivitätssteigerung helfen können. Aber viele, die sich vielleicht auch mal im Detail mit der Berechnung dieser Modelle beschäftigt haben, wissen auch, dass extreme Energieaufwände erforderlich sind, um gewisse Sachen umsetzen zu können. Und da liegt natürlich die Vermutung nahe, dass die Nachhaltigkeit von KI jetzt nicht so wirklich gut aussieht, ne? Oder wie man so sagt, der CO2-Footprint eines Chatbots vielleicht auch nicht oder eines Agenten vielleicht auch nicht so toll aussieht. Und da gibt es bei der KI jetzt sicherlich zwei Aspekte. Einmal die Nachhaltigkeit von KI, wie nachhaltig ist sie selber, also die KI an sich. Dann natürlich KI für Nachhaltigkeit zu verwenden, um Unternehmen nachhaltiger zu machen. Wie würdest du das sehen? Kannst du uns da vielleicht ein paar Beispiele geben?
Gerne. Also genau wie du sagst, das sind diese beiden Seiten der gleichen Medaille. Wie nehme ich KI für nachhaltige Anwendungsfälle und wie kann ich KI nachhaltig machen? Beziehungsweise was sind denn überhaupt die Hebel so? Und natürlich machen wir für den ersten Bereich selbst bei Salesforce unheimlich viel, haben wir auch unsere eigene Software in der Zero Cloud gebaut für unsere eigene Nutzung zuallererst vor 6 Jahren. So, und der zweite Teil ist aber etwas, vor allem in Deutschland und Europa habe ich das Gefühl, wo man nicht so viel drüber spricht. Also wie mache ich KI denn nachhaltig? Und da bin ich extrem stolz auf die Arbeit, die vor allem meine Kollegen und Kolleginnen machen in dem Bereich, wo wir mittlerweile entwickelt haben, also nicht nur Prinzipien, wie wir selbst unsere KI-Services entwickeln, engineeren, sondern wie wir damit dieses Wissen, was wir aufgebaut haben, auch ganz bold nach draußen tragen. So. Ja. Also um dir vielleicht so 2, 3 Schlagworte zu geben. Wenn wir über unsere Sustainable AI Engineering Principles sprechen, dann haben wir davon 5 Punkte. Einer davon ist Nachhaltigkeit. Und wenn du den mal aufklappst, da ist drin, wir möchten die richtige Modellgröße aussuchen für die Aufgabe, die wir machen wollen. Also nicht immer nur Large Language Models. Small Language Models tun es auch, wenn wir genau wissen wollen, was wir tun wollen.
Ja, ist ja sowieso unsere Philosophie, dass es nicht das eine Modell für alles gibt, sondern dass es eigentlich in der smarten Anwendung von KI der wesentliche Kern darin besteht, dass man das richtige Modell für den richtigen Anwendungsfall findet.
Exakt. Genau das. Und Nachhaltigkeit, das kann auch eben einer dieser Komponenten sein, ne? Natürlich sind wir mit unseren Partnern im Austausch, die möglichst effizienteste Hardware zu nutzen, diese AI-Workloads in Rechenzentren zu haben, die ein möglichst grünes Grid haben. Also es macht einen großen Unterschied, ob du die Last in ein Rechenzentrum hast, wo extrem viel fossil einfach Strom in der oder Elektrizität im Grid ist, oder ob du das irgendwo hast, wo es sauber ist. Naja, und dann halt, wo wir auch kürzlich sehr viel Zeit rein investiert haben, ist das Thema Transparenz und Open Source. Also so klar zu machen, was sind unsere Trainingsdaten, die Trainingsparameter, ne, diese Modelle auch offen zu legen. So. Denn das ist Arbeit, die muss dann jemand anders, der das Modell nimmt und irgendwie für sich nutzt, weiterentwickelt, nicht nochmal machen. Ja, und das ist alles Zeit und übersetzt in Energie, die du sparen kannst. Und da haben wir jetzt quasi so ein Schleifchen drum gemacht, um all das, was wir gelernt haben und selber tun, unter dem Header Sustainable AI Policy Principles. So, das heißt, wir gehen damit raus, sprechen mit Unternehmen, sprechen mit Industrieverbänden, sprechen auch mit Regierungsvertretern und sagen, das ist unser Standpunkt als großer Provider und Developer von KI-Modellen.
Ja, und wir leben es ja auch selber, ne? Ich war letzte Woche in den USA, habe im Prinzip die neue Strategieausrichtung mitgeteilt bekommen. Wir haben das in einem relativ großen Rahmen gemacht. Und einer der Kernthemen für dieses Jahr Und das war bei Salesforce immer schon verankert, aber es ist jetzt nochmal wirklich auf die Prio-Liste gerückt, ist Customer Zero, was eigentlich bedeutet, dass alle Dinge, die wir verkaufen, wir erstmal an uns selber auch zum Einsatz bringen. Und das ist ehrlicherweise ein ziemlich smarter Schachzug. Man nennt das ja auch Drink Your Own Champagne. Finde ich total gut und gibt dir ja auch eine ganz andere Möglichkeit. Ich meine, wir sind mittlerweile auch ein Unternehmen mit annähernd 80.000 Mitarbeitern. Das ist ja auch einfacher, einem Kunden dann zu sagen, ja, braucht ihr gar keinen Referenzkunden zu nennen. Ich kann dir zeigen, wie wir es einsetzen. Ja?
Ja, total. Das ist das Schöne auch in meiner Rolle. Also die ist ja eigentlich aufgehängt in unserem eigenen Nachhaltigkeitsbereich. Also meine Kolleginnen sind die Menschen, die bei uns Nachhaltigkeit treiben. In all die Facetten von Sustainable Finance über Infrastructure, Buildings, bis hin eben zu KI, ja. Footprinting und so weiter. Und zu sehen, wie sie selber mit unserer Technologie arbeiten und das dann quasi zu paketieren in Wissensbündel, die wir dann wiederum rausgeben können mit Kunden in unserer Beratung. Du kriegst halt nicht nur ein Stück Technologie, sondern du kriegst, warum haben wir das so gebaut? Wie setzen wir das ein? Was sind auch Herausforderungen? Was sind Transformationspfade dahin? Also zu sagen, hey, Pop, hier ist KI, du kannst es einfach nutzen, das ist ja nicht richtig, das stimmt ja nicht. Du musst ja gewisse Vorkehrungen treffen, damit du in diese Reifegrad kommst. Und stell dir vor, du redest halt nicht unbedingt immer nur mit dem CIO oder mit ihren Leuten. Du redest mit Leuten aus dem Fachbereich Nachhaltigkeit. Das ist dann mal eine ganz andere, also für mich ist es ist brillant, das zu dürfen, ne? Aber es
die
ist
haben
eine
ja
ganz
auch
andere
ein
Herausforderung.
Interesse daran, dass in die Umsetzung zu kriegen. Und ich glaube, für die ist das jetzt nicht irgendein Bullet Point auf einer Strategieliste der Unternehmenspräsentation, die man heute einfach drauf haben muss, sondern die leben das ja wahrscheinlich auch.
Toll. Und was du siehst, ist, was sich einfach jetzt entwickelt, wenn diese unterschiedlichen Bereiche miteinander sprechen. Wenn der Nachhaltigkeitsbereich immer mehr spricht mit dem IT-Bereich, immer mehr spricht mit dem Finanzbereich. Weil sie es müssen. Weil der CFO, dem gehört das ganze Thema Audit und Compliance und Accounting und so, wo dann Carbon Accounting mit drin steckt. Der muss natürlich eng verzahnt sein mit dem Nachhaltigkeitsbereich. Die müssen nachher Maßnahmen ableiten. Aber auf welcher Grundlage sollen die das machen? Die brauchen Daten, die brauchen Prozesse, die brauchen Automation. Und da kommt der CIO rein. Und was dann passiert, und quasi diese Synapse nochmal zu ziehen zu dem, was du gerade gesagt hast, bei uns im Haus gibt es auch neue Rollen, die sich dann ändern. Das sind so Nachhaltigkeitstechnologen, Technologinnen. Ja? Die sind eigentlich, die kommen entweder aus der knallharten Nachhaltigkeitsecke und haben dann aber Data Science oder irgendwas anderes obendrauf gesattelt oder eben den anderen Weg. Und was du siehst, ist, wie das verschmelzt. Und das ist brillant zu sehen, was dann passieren kann. Also, dass du unheimlich viel mehr, unheimlich effektiv wirst in deiner Art und Weise, wie du den ganzen Zahlen Quatsch, hätte ich was gesagt. Ich möchte gar nicht despektierlich sein, ist ja wichtig, ne? Aber wie du die Fundamente machst, für die du keinen Applaus bekommst, was halt einfach Fleißarbeit ist, so. Und das dann wiederum so zu automatisieren und entscheidungsfähig zu machen, dass du wirklich Entscheidungen treffen kannst. Und da tut sich viel.
Wie werden denn diese Abteilungen intern wahrgenommen? Also ist das jetzt die Sustainability-Abteilung? Ist das jetzt die kleine Streber-Nervensäge, die mir im Nacken sitzt, der ich irgendwelche Daten liefern muss? Oder ist die Zusammenarbeit der verschiedenen Abteilungen positiv und wollen alle mitmachen und leben das Thema auch? Oder ist das so, the Lonely Ranger, der alle zum Mitarbeiten anregen muss?
Du hast ja gesagt Real Talk, ne? Also ich glaube, die Wahrheit ist, es gibt von allem etwas und es kommt immer extrem auf das Unternehmen an. Wir haben ja vorhin schon gesagt, warum mache ich das? Warum stehe ich dahinter als CEO oder nicht? Und die Leute merken das. Ja. Du siehst es ja bei uns, ne? Marc Benioff steht dahinter und du merkst es, dass es kein irgendwie Pet-Project ist, so, sondern da stehen auch harte Investitionen dahinter. Bei Kunden ist das nicht anders. Und wenn du, egal ob das ein Mittelständler ist oder ein Konzern, es gibt solche und solche. Und es gibt durchaus auch welche, wo du eine Neugierde hast aufeinander. Das ist eigentlich das Wort, was ich am häufigsten im Kopf habe, wenn ich die miteinander sprechen sehe.
Okay.
Interessanterweise auch oft durch uns irgendwie induziert, wo wir sagen, hey, wir haben hier jetzt ein Stück, keine Ahnung, Datenmanagement-Technologie, wir haben hier eine Zero Cloud, aber hey, bring doch mal bitte deine IT-Kollegen mit rein, bring mal deine Finanzkollegen mit rein. hä, wieso sollte ich das tun? Und dann sprechen wir genau darüber. Ja, warum?
Du bist also quasi der Enabler.
Ja, voll.
Du bringst die Abteilung zusammen, die sonst eigentlich den Weg gar nicht zueinander gefunden hätten.
Genau, und das Schönste ist, wenn du mit einem Kundengespräch reingehst und du musst das gar nicht mehr machen, sondern du wirst automatisch von quasi Repräsentanten aller drei Gewerke empfangen und haben gesagt, wir haben einen Plan, wir haben eine Strategie und uns ist das wichtig, weil, und das ist die Art und Weise, wie wir das operationalisieren. Und dafür brauchen wir Technologie, Daten, Automation. Und das ist der Hebel, so der Katalysator, der uns dann bringt aus unserer Transformationsjourney von, wir machen mal ein bisschen Carbon Accounting gefrickelt und machen dann einen Report hinzu, ich habe proaktiv Forecasting. Ich kann meine Dekarbonisierung forecasten, genau wie ich das mit einem Sales Forecast mache, wenn ich die richtigen Daten habe. Das heißt, ich kann proaktiv nach vorne gerichtete Entscheidungen treffen. Cool. Und das nächste, die dritte Stufe ist dann, all das jetzt nicht nur in deinem Gewerk Nachhaltigkeit zu machen, sondern Nachhaltigkeit zu verbinden mit, wie mache ich Vertrieb? Welche Produkte biete ich an? Welche Produkte baue ich überhaupt?
Mhm.
Wie mache ich Supplier-Lieferanten-Management? Riesiges Thema. Und das sind so die drei Stufen, da hilft dir Technologie hinzuhüpfen. Aber du musst auf jeden Fall eine Art von, Mindset ist auch irgendwie overuse gefühlt, aber so eine Art von Warum haben, warum mache ich das Thema? Denn auch nur dann, ein bisschen lang die Antwort, aber auch nur dann nehmen wir deine eigenen Mitarbeiter ab, dass sie sich da voll investieren sollten in dieses Thema.
Ja. Ah, sehr spannend. Jetzt haben wir ja in der Sustainability Cloud, also nochmal, Salesforce hat ja eine Lösung dafür auch. Haben wir ja gerade auch im Hinblick auf KI und Nachhaltigkeit den sogenannten AI Energy Score gelauncht. Erklär uns doch mal, was dahinter steckt und wie das genau funktioniert.
Das ist ein riesiges Ding, das ist auch noch relativ neu. Der Energy Score ist ein Projekt, das haben wir zusammen gemacht mit Hugging Face, mit Cohere und der Carnegie Mellon University.
Mhm.
Und das ist im Prinzip ein Benchmark-Tool, mit dem du als KI-Entwickler, als Nutzer den Energieverbrauch von verschiedenen KI-Modellen identifizieren kannst, bewerten kannst und vergleichen kannst.
Mhm. Und das sollte man dann üblicherweise, also braucht man dafür die Sustainability Cloud oder ist das ein Projekt, was man auch in unterschiedlichen Lösungen oder vielleicht in einem Online-Calculator irgendwie kriegt? Wie kann ich mir das vorstellen?
Das ist im Prinzip eine marktweite Initiative. Das hat erstmal mit unserer eigenen Technologie nichts zu tun, sondern es ist eher eine Herangehensweise und eine Methode. Die kommt daher, dass wir gesehen haben, du hast relativ wenig standardisierte Daten zur Energieeffizienz von KI-Modellen. Manche veröffentlichen was, manche veröffentlichen nichts. Das, was veröffentlicht wird, passt eben nicht mit zueinander, weil die Anwendungsfälle unterschiedlich sind und die Hardware ist anders. Und das war nie so aufgesetzt, dass es ein sauberes Auswahlkriterium ist. Und das haben wir jetzt verändert. Also es gibt eine standardisierte Energiebewertungsmethode, standardisierte Use Cases. Sie sind auch auf der Seite von dem Energy Score auf Nein sehbar. Und du hast dann so eine Bestenliste, die am Ende des Tages wieder so ein Kühlschrank quasi, wo du auch Energieeffizienzscores hast. Die gibt es dann für KIs auch. Und für so die 10 gängigsten KI-Aufgaben, das geht von Textgenerierung, Bildgenerierung über Zusammenfassungen und so weiter. So knapp 160 Modelle sind schon drin in dieser Bestenliste und die wachsen immer mehr.
Ja. Aber es ist ja am Ende eine Hochrechnung, ne? Ich habe mich mal auch mit dem Thema Energieaufwand beschäftigt. Du weißt, ich bin ja auch so ein kleiner Nerd, habe ja auch noch mein eigenes Kraftwerk gehabt zur Stromerzeugung. Der Punkt ist, wenn du musst ja anfangen mit dem Prozessor, ne? Der neueste Nvidia-Chip, der hat, glaube ich, eine Leistungsaufnahme bei Vollauslastung von 1200 Watt. Und wenn du dir überlegst, dass einige KI-Rechenzentren im Moment wird ja auch so das größte Rechenzentrum hat, glaube ich, Elon Musk mit 450.000 CPUs. Wenn du das jetzt mal, gut, der wird nicht die neueste Nvidia-Generation da drin haben, aber wenn du das mal 1200 Watt rechnest, da kommt ja einiges zusammen. Und dann wird es ja im Hinblick auf die Sustainability eine große Rolle spielen, wo kriegt er den Strom her? Ja, ist das Wasserkraft? Solar wird wahrscheinlich schwierig. Gut, Elon hat genug Akkus aus ausgemusterten Teslas, der kann den Peak abfedern, aber sag mal, unsere chinesischen Kollegen werden sich wahrscheinlich ein AKW dahinstellen und daneben das Rechenzentrum aufbauen. Ne? Fließen solche Aspekte auch mit in die Berechnung ein?
Also diese Berechnung noch nicht. Du hast ja so zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist die Energieeffizienz und das zweite ist quasi auch so der Fußabdruck, der daraus resultiert. Und dieser Fußabdruck, der kommt tatsächlich zum großen Maße daher, was für Strom fütter ich dem, wo kommt dieser Strom her. Das kannst du noch nicht so, das ist gar nicht die Idee hinter dem Modell, sondern erstmal zu sagen, was ist der Energieaufwand, die Energieeffizienz, die so ein Modell an den Tag legen kann. Und natürlich ist der nächste Schritt dann zu sehen, wenn ich weiß, wie effizient das Modell ist oder auch ineffizient, ich habe erstmal eine Auswahl, ich habe eine gewisse Transparenz, eine Vergleichbarkeit zwischen Modellen. Und der nächste Schritt ist dann natürlich zu sagen, idealerweise passiert das gleichzeitig, dass ich auch effektiv werde im Sinne von aktiv dekarbonisiere, also mein Grid entlaste, sofern ich das kann.
Beziehungsweise. Ja, mach den Satz erstmal zu Ende.
Nee, beziehungsweise mit meinen Lieferanten in die Bütt gehe und das verhandle mit denen.
Und glaubst du, dass sich ein Entwickler heute hinsetzt und das wirklich berücksichtigt?
Oh, ich glaube, mehr als wir vielleicht annehmen. Also Antwort ist ja. Nicht jeder, deswegen dann auch wiederum, das ist die Gespräche, die ich dann auch mit den Sustainability Officern führe. Ihr müsst mit an den Tisch sitzen, um so quasi so auch gewisse Guidelines festzulegen.
Du musst ja
für Nachhaltigkeit.
Erst mal schwören, ne?
Jedes LLM hat einen Rucksack von Emissionen, die nachher in die Bilanz wandern von diesem Unternehmen. Das muss man sich bewusst sein. Und das kann man dann übersetzen. Das kann man später auch übersetzen in Geld, was das kosten wird, so. Wenn ich über Carbon Taxation nachdenke. Und das wird ein Zusammenspiel sein. Die einen wollen intrinsisch dahin, die anderen brauchen vielleicht rechts und links eine Guideline, um zu sagen, hey, jetzt nutzt aber bitte ein Modell, was jetzt nicht unbedingt einen Score 1 von 5 hat, was das Schlechteste ist, sondern du nutzt dann best die 4 von 5 oder die 5 von 5, wenn du aussuchen kannst.
Wir haben das ja bei Salesforce eigentlich schon lange verankert, weil wir ja ein demokratisches Rechenzentrum betreiben, man das so nennen darf. Ja, wir haben ja die Kunden alle, ich sag mal, grob gesprochen in einem Rechenzentrum und wir haben ja für die Entwicklung auf der Salesforce-Plattform haben wir ja auch Limits. Und diese Limits sind ja dadurch entstanden, dass wir gesagt haben, wenn jedem Entwickler bei der Produktentwicklung egal ist, wie viel Rechenkapazität er nutzt, dann schadet das ja eigentlich allen. Und deswegen müssen wir Limits einführen, damit man das berücksichtigt. Und das ist ja eigentlich schon der Kerngedanke dahinter. Das heißt, wir haben das ja seit Tag 1 schon in unserer Plattform verankert.
Total. Das ist wiederum das, was du gerade sagst, ist auch ein maßgeblicher Gedanke hinter dem Dashboard mit den neuen KPIs für die Erde. Ja, warum sind wir dann rot in vielen von diesen Bereichen? Weil Denk an Wasser, denk an CO2 und viele andere Dinge, weil wir manchmal das Gefühl haben, hey, na, was nichts kostet, ist nichts wert, ich muss für gewisse Dinge nicht bezahlen, ich nehme so viel, wie ich kann. So. Und dieses, ich nehme so viel, wie ich kann, einfach weil ich es kann, das ist etwas, da bin ich bei dir, da macht es Sinn, mit Augenmaß zu sagen, es hat gewisse Limits, so,
ja.
Weil du ansonsten über einer Grenze allen schadest. Genau wie bei den neuen KPIs, ja.
Ja, ich glaube, das Bewusstsein dafür muss stattfinden. Ich sehe das. Oder das muss erstmal geschaffen werden bei vielen, wenn man das mal in die reale Welt übersetzt. Also reale Welt, natürlich leben wir in der IT auch in der realen Welt, aber wir sind ja schon in so einer Bubble und es gibt ja sehr viele Menschen, die sich mit dem Thema weder auskennen noch befassen. Aber wenn ich das mal in die reale Welt übersetze, dann sind das für mich immer Lieferdienste, die ihren Motor laufen lassen, wenn sie die Pakete austragen. Ja, klar kann ich verstehen, im Winter braucht man irgendwie Heizung, aber wenn der Wagen da durchrödelt, 15 Minuten, wenn man die Pakete austrägt, ne, kann ich auch sagen, ja, mein Gott, wenn der Tank leer ist, fülle ich ihn nach, aber aus dem Sustainability-Gedanken macht das halt keinen Sinn. Und was glaubst du denn, was bei den Entwicklern was es für Auswirkungen hat, wenn sich dieses Projekt mal durchsetzt. Es werden ja heute nur diejenigen Zugriff darauf haben, die Sustainability Cloud oder aus diesem Verbund andere Lösungen einsetzen. Aber das ist ja, glaube ich, noch nicht flächendeckend umgesetzt.
Also dieses generell ist das Programm oder dieser Energy Score ist alles Open Source, ist alles über die Landingpage von Hugging Face erreichbar. Und das ist heute alles abrufbar. Das heißt, was du als Entwickler machen kannst, ist, dahin zu gehen und zu sagen, von den 160 Modellen, die heute da sind, was ist mein Anwendungsfall? Was sind denn die energieeffizientesten Modelle für diesen Anwendungsfall? Das kannst du heute schon machen. Die Frage ist jetzt, baust du das selber als Entwickler in deine Entscheidungsfindung mit ein? So, das musst du dir dann diese Frage erstmal selber stellen, ob du das machen möchtest. Wir würden natürlich immer sagen, ja, mach das. Und auf der anderen Seite, wie soll man sagen, evangelisieren wir diesen Score auch mit den Menschen, die in der Lage sind, dann halt auch Limits zu setzen. Im Sinne von, hey, oder auch positive Anreize. Du kannst sagen, als IT-Leiter, wir bauen KI-Services und ich möchte positiv anreizen, dass meine Entwickler eben ein Modell nehmen, was einen Score 4 oder 5 von 5 Sternen hat. So. Und das kann ich ja tracken, das kann ich ja nachvollziehen. Und darauf kann ich selber einen KPI setzen und sage, hey, bei all den Entwicklern, die das machen und am Ende des Jahres erreichen, die lade ich, weiß ich nicht, alle in den Zoo ein. Ja, also irgendwie sowas. Und da ist es wiederum, wie nudge ich die Leute dahin?
Ja.
Du hast die intrinsischen, dann hast du die wiederum, die ein bisschen genudged werden wollen. Und
man muss beides kannst du ja tun. Okay. Jetzt haben wir ja mit dir hier so einen Insider sitzen. Du hast ja wahrscheinlich auch einen kurzen Weg zum Produktmanagement. Was können wir denn im Hinblick auf die KI für Nachhaltigkeit noch erwarten? Was gibt es denn so an Sachen, die da in der Entwicklung sind, wo du uns vielleicht mal ein bisschen einen Blick unter die Haube gewähren kannst?
Total gerne. Also wo fange ich an? Also haben wir vielleicht mal bei deiner Zero Cloud. Und die hieß mal Sustainability Cloud, die heißt jetzt eine Zero Cloud seit ein paar Jahren schon. Da sind natürlich auch die Agenten vorangekommen, die KI-Agenten. Und sie helfen den NachhaltigkeitsmanagerInnen oder auch den Carbon Accounting Managern dabei, erstmal beim ganzen Thema Datenmanagement, Daten zusammenzuführen, riesige Datensets zu durcharbeiten und zu sehen, wo sind denn irgendwelche Outlier. Wenn ich ein großes Unternehmen bin, ich habe mehrere Standorte weltweit, ich möchte verstehen, wie sind denn meine Energiedaten weltweit über diese ganzen Standorte, gibt es irgendwelche, die nach oben ausbrechen, gibt es welche, die nach unten ausbrechen, was sind Muster, was kann ich machen?
Musst du die Daten dafür schon strukturieren oder kannst du einfach den Datensatz dahin werfen?
In der Regel ist es sogar schon strukturiert, weil du die Daten initial in die Zero Cloud reinlädst und hast du dann ein Datenmodell, was dem Greenhouse Gas Protokoll folgt. Also für die Nerds ist es genau, wo deine Emissionen in sogenannten Scope 1, 2, 3 zerlegt werden. Was sind meine direkten, meine indirekten Emissionen? So, und darauf agiert dann der Agent. Aber eben nicht nur das ist das nächste Coole. Seitdem wir die Data Cloud damit verdrahten können, ist der Agent eben auch in der Lage, über eine Vektorsuche, über eine semantische Suche unstrukturierte Daten zu verstehen. Das heißt, du wirst auf diesen Agenten prinzipiell dein Nachhaltigkeitsbericht, deine Policies, was auch immer du hast bei dir intern, und ist in der Lage, das zu verstehen, das umzusetzen. Und das wird quasi dein ESG-Buddy, wenn du so willst, oder dein Nachhaltigkeits-Buddy, wo du intern jegliche Frage draufwerfen kannst und er gibt dir immer akkurate Antworten. Das ist das eine. Und das zweite ist, das dann aber eben auch zu überführen in eine Aktion, die dir wie diese Zeit spart und für dieses ganze Berichtswesen zum Beispiel. Es gibt Berichte, die haben endlos lang ganz viele Datenpunkte und Anforderungen so. Und dieser Agent mit der generativen Komponente hilft dir dann zum Beispiel, den ersten Draft davon zu machen und basierend auf den Daten, die du in der Zero Cloud hast. Und wir sehen ganz, ganz viele Anwendungsfälle. Alleine das nimmt schon so viel Last und Druck aus Nachhaltigkeitsbereichen raus, wo sie dann wiederum Zeit haben und die Dinge zu tun, die eigentlich relevant sind. So. Wo dann Agenten auch wieder eine Rolle spielen können. Was ist denn jetzt der nächste beste Dekarbonisierungsplan? Wo sollte ich denn jetzt ansetzen? Was ist denn die nächste beste Maßnahme? Wie kann ich dann den Impact davon tracken? Und das ist so viel, was noch kommen wird und passt halt mega zusammen mit dem ganzen Thema, was du und ich seit lange, lange Zeit schon evangelisieren. Daten integrieren, Data Sharing machen, also diese Datenfundamente aufzubauen so und darauf dann diese Agentic AI zu setzen, ist halt komplett anderes Game.
Ja, und am Ende, das ist ja immer schon mein Lieblingsthema gewesen, wird die Plattform eigentlich den Unterschied machen. Ja, was kannst du alles wie zusammenfassen, ohne großartig Aufwände mit externer Datenanbindung über aufwendige Integration Layer und so weiter?
die Plattform, die dir solche Sachen ermöglicht, die wird am Ende des Tages für die Unternehmen aus meiner Sicht den Unterschied machen.
Ja, absolut. Weil das, wir haben es ja gerade gesagt, ne? Weil auch um diese Plattform herum, um diese Daten herum, ja auch Fachbereiche wieder zueinander finden. Also diese Stakeholder-Gruppe muss viel inklusiver sein, als einfach nur so, mit dem Augenzwinkern die Öko-Fuzzis aus dem Nachhaltigkeitsbereich. So, ne? Und das einfach, die Plattform macht da einen großen Unterschied.
Was würdest du denn unseren Kundinnen empfehlen, wie man da vorgeht? Ich glaube, es gibt wahrscheinlich etliche Nischenanbieter, die jetzt den Markt mit irgendwelchen Sustainability-Lösungen fluten und am Ende aber vielleicht ein bisschen am Ziel vorbeischießen. Was wäre denn dein Vorschlag, wie man da vorgehen sollte?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben so einen Point of View, der in drei unterschiedlichen Stufen eigentlich schrittweise nach vorne geht. Und je nachdem, wie wir halt ein Business-Unternehmen, kannst du damit einsteigen oder wir können dir da helfen, einzusteigen. Das Erste ist zu sagen, denk vom Ende ins Heute, so, und zu sagen, ich habe jetzt die Anforderung, ein Reporting-Tool mir aufzubauen, weil ich muss, dann kommst du irgendwann in eine gläserne Decke und kannst nicht mehr weiter. Sondern unsere Idee ist, genau das, was du gerade gesagt hast, Stufe 3 ist, ich hole Nachhaltigkeit rein in jeglichen Geschäftsbereich. Vertrieb, Marketing, Commerce, also denk daran, irgendwie dir den Lowest Carbon Basket zusammen zu klicken mit Recyclability-Option und so weiter. Das ist Stufe 3. Ich habe das überall mit drin. Ich habe Nachhaltigkeitsdaten erster Hand in all meinen Entscheidungsprozessen mit drin. Investitionsentscheidungen, Risiko und so weiter. Die zweite Stufe, damit ich da hinkomme, ist erstmal dieses Performance-Management. Nicht nur nach hinten gucken, berichten, sondern nach vorne raus managen können. Verstehen, was sind denn meine Hebel? Was sind die Einflüsse? Was sind die Resultate davon? Da hast du quasi dann alles drin, was wir in unserem Datenmanagement-Kosmos haben. Von Mule über Data Cloud, über Net Zero Cloud natürlich. Und der allererste Schritt, mit dem du anfangen musst, das ist, du brauchst ein Tool, so. Und das, bei uns ist es eben die Net Zero Cloud mit einem robusten Datenmodell auf der Salesforce-Plattform. Super für Teams, die sich ohnehin schon mit Salesforce auskennen. Das sind die tollsten Projekte, die dann funktionieren, weil sie einfach sagen, hey, ich kenne Salesforce, ja. Es ging mir, als IT-Team habe ich viel mehr Risiko. Ich habe viel mehr Skills, die schon da sind. Und
selbe Oberfläche, anderer Inhalt.
Genau, und kommen dann rucki-zucki dahin, ne?
Ja, spannend. Steffen, wir kommen mal zu einer Kategorie, die du vielleicht ja aus dem Podcast kennst. Und die nennt sich, warum hat dir das keiner gesagt? Und dabei geht es darum, wenn du mit dem Wissen heute in der Zeit zurückversetzt nochmal starten könntest, was hättest du wissen wollen? Ja, also was hätte dir jemand sagen müssen oder was wäre jetzt das Wissen gewesen, was du gerne gehabt hättest, um es besser oder anders zu machen?
Warum hat mir das keiner gesagt?
Super Frage. Zwei Aspekte. Das eine ist, ich bin mega ungeduldig, so.
Kenne ich
und
irgendwo,
mich hat
ja.
immer wahnsinnig gemacht zu sehen, wie so brillante Köpfe im Nachhaltigkeitsmanagement mit schlechten Apps und Spreadsheets und Post-its, wirklich Post-its, teilweise hantieren mussten.
Excel ist dein Freund und Helfer.
Es kriegst du auch nicht ganz raus. Es ist ja auch nachvollziehbar so, ne? Aber trotzdem dachte ich mir, ey, ihr lasst so viel eurer Brillanz einfach auf der Straße liegen, weil ihr euch um so einen Quatsch kümmern müsst. So. Und meine Antwort war immer, du musst helfen, die Menschen rein zu pushen in die Digitalisierung. So. Was ich jetzt sehe, lustigerweise ist, hätte mir jemand gesagt, mach dich mal locker, entspann dich mal, du musst gar nicht so hart pushen, es wird irgendwann Technologien geben, die ziehen die Leute automatisch in die Digitalisierung, weil sie so offensichtlich mehrwertstiftend sind, dass Leute das möchten. Du musst nicht mehr schieben, sondern musst nur erklären, musst nur die Tür aufmachen, dann gehen sie quasi von alleine durch. Ja, bisschen vielleicht überspitzt, aber so, das ist so die Idee. Und diese Zeit, wenn ich die zurückbekommen würde, würde ich die viel lieber benutzen, um nicht den ganzen Tag nur über Technologie zu sprechen, sondern auch darüber zu sprechen, was willst du denn mit dieser Technologie erreichen? Warum möchtest du denn gewisse Dinge tun? Ja. So lass uns über das Wie sprechen und da einfach mehr Zeit rein zu kanalisieren.
Aber ist jetzt ein boldes Statement von dir. Aus meiner Sicht sind wir da noch nicht. Also Ich sehe nicht, dass das Excel aus den Unternehmen verschwindet. Stellenweise wird es sogar noch schlimmer. Nimmst du das wirklich so wahr, dass wir jetzt nicht mehr darüber sprechen müssen, alles irgendwie in Tabellen zu machen? Ich meine, allein Digitalisierung, ja. Klar sind wir in vielerlei Hinsicht da schon weitergekommen. In allen Beispielen nicht unbedingt positiv. Ja, ich habe auch Umsetzung von Digitalisierung gesehen, wo ich mir an den Kopf packe und denke, heiliges Blechle, das haben sie jetzt irgendwie nicht verstanden, ja. Das nimmt ja auch jeder irgendwie anders wahr. Und da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin schon mal hatten. Man muss ja auch mal gucken, was ist die Motivation der Unternehmen. Ja? Will ich jetzt wirklich optimieren, was ich durch Digitalisierung ja erreichen kann? Oder will ich vielleicht aufbäumen, ja, weil ich irgendwie sage, ja, unsere IT-Organisation hat nur 500 Mitarbeiter, mit der Digitalisierung kann ich ja 1000 Mitarbeiter haben, weil ich habe ja ganz viele Projekte und wir müssen da ganz viel umsetzen. Ich nehme das stellenweise ein bisschen anders wahr. Ja, ich habe auch heute noch Blick auf Excel-Tabellen, die ich schon als Programme bezeichnen würde und nicht mehr als Tabelle.
Ja.
Da gibt es doch immer noch ein bisschen Resilienz.
Ja, das ist doch völlig okay so. Also ich will nicht sagen, dass das Spreadsheets irgendwie verschwinden aus unserer Welt. Die werden immer noch da sein. So. Die werden für irgendwelche Bereiche mit Sicherheit auch Berechtigung haben. Was ich nur sagen möchte, ist, dass die Motivation, die ein Mensch, wenn du ihm zeigst, was Agenten können, die er daraus ziehen kann, ne, ist viel größer, als wenn du sagst, komm, wir machen mal Digitalisierung und digitalisieren mal dein Spreadsheet weg. Sondern das ist so ein Mittel zum Zweck, Digitalisierung, ist kein Selbstzweck. So, und wenn du dann siehst, du zeigst ihm den Agenten, zum Beispiel fürs Nachhaltigkeitsmanagement so, und er sagt, boah, was muss ich machen, damit ich das haben kann?
Na.
Ja, dann musst du zum Beispiel dein Spreadsheet weglegen, ja, dann musst du so arbeiten, strukturiert, unstrukturierte Daten zusammenziehen, das da drüber legen, so, red mit deinem CIO, ja, und dann kannst du da hinkommen.
Mhm.
Und so, das ist das, was ich meine, diese Motivation, die das freisetzt, ist größer als zu sagen, hey, komm, lass mal digitalisieren.
Ja, jetzt haben wir ja zurückgeschaut, jetzt richten wir unseren Blick mal nach vorne, was wäre denn für dich das A und O, um das sich die Unternehmen kümmern müssen, damit das Thema Nachhaltigkeitsinformationen funktioniert.
Wie bei der Digitalisierung tatsächlich, die drei Ps, ne? People, Processes und Platforms, das zusammenzudenken und zu sagen, einfach nur ein Tool über den Zaun zu werfen, reicht nicht. Einfach nur einen Prozess zu ändern, reicht nicht. Du musst dir um die Menschen Gedanken machen. Und da würde ich vielleicht mal so eine Minute noch drauf verwenden. Wir haben über Plattformen und Prozesse schon ein bisschen gesprochen. Mach dir Gedanken. Wir reden über Nachhaltigkeitsmanagement. Wer in deinem Haus hat Fähigkeiten und Wissen über Zusammenhänge zwischen Klima, Natur, Produktionsprozesse in deinem Unternehmen? So. Hol dir diese Leute rein, die brauchst du. Das ist das, was wir bei Salesforce ebenfalls sehen. Wir haben fantastische, fantastische Menschen, die aus ganz unterschiedlichen Kontexten kommen. Aus von Unis, aus NGOs, United Nations. Unheimlich tolle Leute, die verändern, wie wir denken. So. Und dann hast du die Zusammenarbeit mit der IT. Wie gesagt, die mergen immer weiter zusammen. Und du hast letztlich natürlich auch der Finanzbereich, der eine Rolle spielt. Mach dir über diese Organisation Gedanken, wie können die super interagieren, wie kannst du facilitieren, dass sie mehr miteinander reden, dass du das integrierter betrachten kannst und dann macht das auch Spaß. Am Anfang ist es schwer, aber es macht irgendwann total Spaß, an diesem Thema zu arbeiten.
Spaß finde ich immer ganz wichtig beim Arbeiten, weil dann sind die Leute auch viel motivierter. Was wäre denn so ein Tipp für um die Entwicklung ein bisschen zu beschleunigen bei den Unternehmen? Hast du da vielleicht irgendwie so ein Tipp, so die Top 3 Dinge, die Unternehmen machen müssen, um dem Ganzen etwas mehr Geschwindigkeit zu geben?
Also du brauchst eine gute Vision, die der CEO mitträgt. Also welche Rolle spielt Nachhaltigkeit für mein Unternehmen? Und nicht so ein Larifari-Grund, sondern tatsächlich, wie gestaltet sich unser Unternehmen zukunftsträchtig, nachhaltig tatsächlich? Das ist das Erste, dann ziehen die Leute mit. Du brauchst natürlich ein gewisses Tech-Enablement, du brauchst schon Datenprozesse, Plattformen, das muss schon da sein. Aber dann nochmal doppelt zu klicken auf diese Menschen. Such dir Champions, die in deinem Haus genau diese Brückenköpfe sein können, vor allem zwischen Nachhaltigkeit und IT. Bei uns im Haus, wie gesagt, krasse Leute, die aus dem Nachhaltigkeitsbereich kommen, im Feld gearbeitet haben, gesagt haben, hey, ich brauche mehr mehr Fleisch irgendwie, damit ich gute Entscheidungen treffen kann. Sind zurück zur Uni. Data Science drauf gesagt wird, sind jetzt hier und bauen Agenten. Ja, unsere eigenen Nachhaltigkeitsleute bauen Agenten. Und wenn du solche Champions hast, dann kannst du diese ganze Entwicklung nochmal katalysieren.
Ja, nachvollziehbar. Absolut. Und du sagst, wir bauen Agenten. Das ist natürlich ein Teilaspekt mit der ganzen KI. Aber was ist aus deiner Sicht, wenn wir jetzt mal einen Blick in die Zukunft werfen, was wird oder könnte die KI zukünftig noch alles für die Nachhaltigkeit tun?
Um mal ganz hoch zu greifen, also ich habe schon die Idee, dass KI ein maßgeblicher Treiber sein kann, um Nachhaltigkeit so von so einem Öko-Fuzzi-Dasein hin zu einem wirklichen Performance-Treiber für Unternehmen machen zu können. Dass das irgendwann, dass Nachhaltigkeit ein Nachhaltigkeitsperformance ein Proxy sein wird für Geschäftsresilienz. Und zwar je mehr ich in der Lage bin, KI zu nutzen, um saubere Daten zu erstellen, mit diesen Daten Entscheidungsprozesse vorzubereiten oder nachher auch darlegen zu können, was heißt denn jetzt für mich der Move in eine gewisse Produktionssparte oder eine gewisse Änderung in meiner Effizienz, in meiner Nachhaltigkeit, und was hat das damit zu tun, wie wir uns als Geschäft entwickeln können? Und das hilft hilft dabei, Risiken zu mitigieren, ist also Supply Chain Disruptionen. Muss ich globaler sein? Muss ich regionaler sein? So, all das kannst du durchspielen mit KI. Du kannst Chancen sehen. Also, was ist denn, wenn sich die Welt mit den neuen KPIs um uns herum, wenn die sich in eine gewisse Richtung entwickelt? Ja, was für eine strategische Entscheidung sollte ich treffen auf diesen Daten basierend? Das ist groß, ja. Und das ist kein Randthema mehr, das ist ein Hauptthema.
Ja, definitiv. Und da geht es halt auch über viele grundlegende Themen hinweg. Ich persönlich glaube, dass es ein paar grundlegende Themen sowohl bei den Unternehmen als auch in Privathaushalten geht. Allein im Thema Energieeinsparung, ja. Nimm dir mal sowas Simples wie Heizkurvenabgleich, ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele Unternehmen eine Heizung einbauen und die Heizkurve auf volle Pulle stellen, damit es schön warm wird, aber das kann man ja deutlich effizienter machen. Büros, wo nachts das Licht anbleibt und all solche Dinge. Das sind so alltägliche Dinge, die den meisten vielleicht gar nicht so klar sind, aber da ist ein erhebliches Einsparpotenzial, und ich glaube, dass man da auch über Beratung durch KI-Agenten, ich meine, so eine Agenda kannst du ja ruckzuck zusammenbauen. Ja, den stellst du auf jede Internetseite der Stadt oder eines Energieversorgers, und der kann die Leute dann entsprechend darüber aufklären, was jeder selber im Privathaushalt tun kann. Und da muss halt keinen Berater rausschicken. Ja, das wäre für mich so ein ganz simples Beispiel.
Total.
Wo man ansetzen kann.
Das haben wir teilweise heute auch schon in Kundengesprächen etabliert, so genauso in so einem Bot. Ne? Du kannst Energy Utilities Unternehmen sein, wie mit Wassernutzung genauso. Wie gehe ich optimal mit meiner Wassernutzung um? Was gibt es für Tipps und Tricks? Das kannst du im Kleinen machen, B2C, das kannst du auch groß machen, B2B. Genau das sind so Spielwiesen, die auch relativ niedrigschwellig sind.
Ja, Quick Wins. Prima. Ja, das sind total spannende Diskussionen. Was hat sich aus deiner Sicht denn schon getan? Du machst das jetzt wie lange bei uns?
Also bei uns bin ich seit knapp 7 Jahren, diesen Job seit einem Jahr und vorher eine Zero Clock bestimmt 3-4 Jahre.
Ja, und wie steil war jetzt die Entwicklungskurve, sowohl was das Thema bei den Kunden angeht, als auch die Entwicklungskurve im Produkt?
Ist extrem steil. Also, um nochmal auf Customer Zero zu kommen, da kamen wir ja her. Ne? Wir kamen selber von Spreadsheets hin, wo wir heute stehen.
Ja.
Ich sprach drüber, unsere Leute arbeiten selber mit Agenten. Diese Kurve war enorm. Auch dieses Embedded-Sein von Nachhaltigkeit über eine Zero Cloud in den Rest der Plattform ist immer stärker geworden. Bei den Kunden oder generell bei Unternehmen draußen ist es so, die ersten Jahre war schwer, darüber zu sprechen, weil das auch erstmal harte Arbeit ist. So diese erste Stufe.
Wahrscheinlich gar keine Abteilungen für, die das irgendwie behandeln, ne?
Das kommt noch dazu, ja, mit wem willst du reden? Und dann gehst du rein in solche Gespräche und stellst fest, wir reden ja erstmal gar nicht über Vision oder Werte, also wir reden über knallhartes Datenmanagement erstmal. Und dann ne, zu sehen, da muss die IT-Abteilung mit rein. Und das dann quasi zu manifestieren, das hat bestimmt anderthalb, zwei Jahre gedauert. Mittlerweile ist es aber so, dass du relativ schnell siehst, also auch wenn ich reingehen darf beim Kunden, ist relativ schnell, wie weit sind sie eigentlich auch im Reifegrad, was Digitalisierung und Technologie angeht, ja, und in ihrem Kollaborationsmodell mit Nachhaltigkeit. Und da, ich habe es am Anfang gesagt, also da habe ich schon ein paar Kunden, die mir sehr viel Anlass zur Zuversicht geben.
Sehr gut. Ja, ich wünsche dir und vor allen Dingen uns allen, dass es noch mehr Unternehmen gibt, die da ihren Fokus drauf legen. Jetzt haben wir noch eine Kategorie, und zwar nennt sich das der Folgetipp der Folge. Und dabei geht es darum, dass du unseren Zuschauerinnen und Zuhörerinnen mal einen Tipp gibst, wo ziehst du dein Wissen her? Was sind vielleicht Podcasts oder Bücher oder Trainings, die dich auch im Hinblick auf KI weitergebracht haben? Was hast du da für uns?
Der Folgetipp der Folge.
Ich habe 2+2 Tipps. Also das eine sind zwei Tech-Tipps, und zwar auf der einen Seite für alle KI-Enthusiasten, auf jeden Fall meinen Kollegen, unseren Kollegen bei Salesforce, den Boris Gamazajtschikow, postet relativ viel auf LinkedIn, ist unser Lead für Sustainable AI, auch einer der Köpfe hinter dem Energy Score für AI. Das macht er zusammen mit der Dr. Sascha Luccioni, die ist auch Sustainable AI Lead bei Hugging Face. Super Duo, machen ganz fantastische Arbeit. Guck mal auf LinkedIn rein, posten auch immer wieder tolle Paper, tollen Research. Kann ich mir empfehlen.
Ja, das verlinken wir in der Folge hier unten.
Mega. Und der zweite Tipp, oder die zwei Tipps sind ein bisschen fachfremd. Und da geht es zum einen um Professor Maya Göpel, ist Politikökonomin und Transformationsforscherin. Die ist genau an dieser Kante zwischen Technologie, Ökonomie, Nachhaltigkeit, Strategie, ein brillanter Kopf, brillante Denkerin und extrem spannend zu verfolgen, auch auf allen Kanälen, LinkedIn jetzt auch, aber dann auch eben Spotify, macht ganz tolle Podcasts. Und zu guter Letzt, das wäre dann der Mensch, den man zuhören sollte, wenn es um diese neuen KPIs geht, ne, um planetare Grenzen, planetare Gesundheit, das ist der Professor Jörn Rockström, ist am Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung, mega renommiert, macht ganz, ganz tolle Videos auch auf YouTube, also um sich da mal so eine Infusion zu holen, wie ist tatsächlich das um das große Bild bestellt? Ganz tolle Erklärungen, Megatyp, ganz toller Content.
Infusion fand ich gut. Das werden wir alles drei verlinken hier. Und das war wie so oft mit dir auch ein sehr kurzweiliges Gespräch. Fand ich ganz toll, dass du die Zeit gefunden hast, hier einmal was zu dem Thema Sustainability zum Besten zu geben. Und mir hat es total Spaß gemacht. Und an unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen, ich fände es ganz toll, wenn ihr uns auch mal Kommentare hinterlasst. Das könnt ihr direkt hier unter der Folge machen und gebt uns Feedback. Lasst uns vielleicht auch mal ein Like da oder ein Abo. Wir arbeiten natürlich extrem daran, dass wir hier weiter spannende Themen haben und sind auch sehr auf euer Feedback angewiesen. Und dir, Steffen, ganz vielen Dank, dass du hier warst. Und wir werden das Thema weiter betrachten und vielleicht, wenn es bahnbrechende Neuerungen gibt, laden wir dich auch zukünftig nochmal ein, dass du uns hier ein kleines Update gibst. Vielen Dank.
Lieben Dank, Patrick. Danke auch für den Platz, den ihr diesem Thema gibt.